Ich bete noch einmal mit uns. Ja, Herr, das haben wir gerade gesungen. Du bist groß und du tust große Wunder. Und das sehen wir auch in deinem Wort. Wir sehen das in dem Buch Exodus, wo du dein Volk aus Ägypten mit starker Hand herausgeführt hast. Und all das ist ja ein Bild für die wunderbare Erlösung, die du uns durch deinen Sohn Jesus Christus geschenkt hast. Das ist das größte Wunder überhaupt, dass du uns aus der Sklaverei unserer Sünde herausgeführt hast in ein neues Leben mit dir. Und dafür preisen wir dich und loben dich. Und wir bitten dich, dass du uns heute Morgen durch dein gutes Wort etwas davon zeigst, wie du bist, und dass du uns lehrst, dir zu vertrauen, auf deine Verheißungen zu vertrauen, auch wenn wir manchmal vielleicht nicht sehen, dass du da bist. Aber du bist da. Du hast es verheißen. Und so lehre du uns durch dein gutes Wort. Amen. Viele Christen haben sich schon mal gefragt, welche Bedeutung hat eigentlich das Alte Testament für mich als Christ im 21. Jahrhundert? Ganz ehrlich gesagt, das Alte Testament ist an vielen Stellen schwer zu verstehen. Und das ist auch keine Überraschung. Es ist ja ein Text, der vor langer Zeit geschrieben wurde, vor sehr langer Zeit. Und diese Geschichten, von denen wir lesen, sind in einem ganz anderen kulturellen Kontext entstanden als unserem eigenen. Sie unterscheiden sich sehr stark von unseren eigenen Lebensverhältnissen. Als Mose gelebt hat, gab es noch keine Tablets, es gab noch keine Autos, es gab kein Internet, es gab keine Flugzeuge. Und da kann man sich schon mal fragen, was soll denn bitte das, was Mose aufgeschrieben hat vor tausenden von Jahren, mir heute helfen? Andersrum ist es auch so, dass interessanterweise Psychologen darauf hingewiesen haben, dass es ein Phänomen gibt, einen logischen Denkfehler, der Neuheitstrugschluss bedeutet oder den man Neuheitstrugschluss nennt. Und das bedeutet so viel, dass wir oft denken, fälschlicherweise, nur weil etwas alt ist, kann ich es nicht mehr gebrauchen. Oder nur weil etwas neu ist, ist es besser. Durch diesen Trugschluss schaffen es Firmen wie Apple, Menschen jedes Jahr 2 neue iPhones zu verkaufen, nur weil sie neu sind und eigentlich nicht etwas anderes Neues können oder besser sind. Also nein, nur weil das Alte Testament alt ist, hat es nicht ausgedient und es hat deshalb trotzdem noch eine Relevanz und Bedeutung für unseren Glauben heute. Wir haben das vorhin auch gesungen, dass Gott derselbe Gott ist, dass er von Ewigkeit der Ewigkeit der gleiche ist. Und das ist tatsächlich so. Im Alten und Neuen Testament begegnet uns derselbe Gott. Oft wird ja diese Theorie verbreitet, dass Gott sich quasi so ein Update verpasst hat. Früher war er so der Gott des Alten Testaments und dann hat er sich irgendwie weiterentwickelt zum Gott des Neuen Testaments. Aber das finden wir so nicht in der Bibel, sondern in der Bibel lesen wir eher immer wieder, dass Gott unwandelbar ist, dass er sich nicht verändert. Und dass er von Ewigkeit zu Ewigkeit und von Generation zu Generation derselbe ist. Trotzdem bleibt es für uns als Menschen eine Versuchung, Gott so zu definieren, wie es uns entspricht, wie es uns passt. Und Gott wird dann eher ein Abbild unserer eigenen Vorstellungen. Und dieser Gefahr wollen wir versuchen zu entgehen. Und wir wollen stattdessen versuchen, dass Gott sich uns zeigt, dass er sich uns offenbart. Das hat er nämlich getan in seinem Wort, auch im zweiten Buch Mose, was wir heute anfangen wollen, uns anzuschauen. Er hat sich uns gezeigt. Er hat gezeigt, was für ein Gott er ist. Dass er ein mächtiger Gott ist, dass er ein gnädiger Gott ist, dass er ein heiliger Gott ist. Und das hat er im Buch Exodus getan. Und er hat es mit der Absicht getan, dass wir ihn kennen können, dass wir wissen, wie er ist. Und dass wir ihn lieben würden als unseren Gott, dass wir durch ihn wahres Leben finden, wahren Trost und wahre Hoffnung. Paulus hat im Neuen Testament etwas über das Alte Testament geschrieben, auch über das Buch Exodus, nämlich er sagt da, so ist ja alles, was vor Zeiten geschrieben worden ist, für uns zur Belehrung geschrieben, damit wir durch standhaftes Ausharren und durch den Trost, den die Heiligen Schriften gewähren, an der Hoffnung festhalten. Mit dieser Erwartung wollen wir also das zweite Buch Mose lesen, dass wir durch das, was uns dort über Gott gezeigt wird, gestärkt werden in unserer Glaubenshoffnung und darin an ihm festzuhalten. Bevor wir gleich in die Geschichte direkt einsteigen, möchte ich ein paar allgemeine Hinweise zu dem Buch Exodus, zu dem zweiten Buch Mose geben. Wir können erstens davon ausgehen, dass Mose dieses Buch geschrieben hat. Deshalb wird es auch das zweite Buch Mose genannt. Und im Neuen Testament, zum Beispiel in Markus 12, Vers 26, finden wir zum Beispiel eine Aussage, wo Jesus gesagt hat: Was aber nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nicht bei Mose gelesen, wie Gott am Dornbusch zu ihm gesagt hat? Und das ist eine Geschichte aus dem Buch Exodus. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Also Jesus zitiert hier aus dem Buch Exodus und sagt dann, habt ihr nicht bei Mose gelesen? Das heißt, Jesus sieht Mose als den Verfasser dieses Buches an und damit können wir auch ihm folgen und Mose als den Verfasser dieses Buches verstehen. Dann der Name Exodus ist ein lateinisches Wort und es bedeutet Auszug. Und in den ersten 15 Kapiteln dieses Buches geht es um den großen Auszug Israels aus Ägypten in das verheißene Land oder erstmal aus dem Land Ägypten heraus an den Berg Sinai, wo Gott ihnen eine Offenbarung gibt. Aber das ist quasi das große Thema in den ersten Kapiteln und deshalb heißt das Buch Exodus. Dann, es gibt zwei Haupttheorien, wann überhaupt dieser Exodus stattgefunden hat. Entweder 1500 Jahre vor Christus oder 1300 Jahre vor Christus. Das ist für Wissenschaftler vielleicht eine ganz spannende Diskussion. Für uns einfache Leser ist das nicht so wichtig, wann der Exodus stattgefunden hat, sondern warum der Exodus stattgefunden hat. Und das wollen wir in unserer Predigtserie durch dieses Buch herausfinden. Das Buch kann man auf verschiedene Weisen einteilen oder gliedern. Man kann das zum Beispiel nach geografischen Gesichtspunkten tun. Dann könnte man sagen, von Kapitel 1 bis Kapitel 13, Vers 16 ist der Teil, wo Israel sich in Ägypten befindet. Dann ab Kapitel 13, Vers 17 bis zum Ende von Kapitel 18 befindet sich Israel vom Weg aus Ägypten raus zum Berg Sinai und dann spielen die Kapitel 19 bis 40 an dem Berg Sinai. Wir schauen uns heute gleich zwei Kapitel an, die ersten zwei Kapitel des Buches und ich muss sagen, ich bin echt ermutigt von dem, was wir hier über Gott lernen, nämlich, dass Gott an seinen Verheißungen gegenüber seinem Volk festhält, auch wenn es manchmal nicht so scheint. Geliebte Kinder Gottes, vertraut darauf, dass Gott seine Verheißungen gegenüber euch erfüllt, auch wenn es manchmal nicht so scheint. Lasst uns sofort einsteigen in die ersten, hier ist nochmal die Botschaft, die ersten 7 Verse aus dem Buch Exodus. Das sind die Namen der Israeliten, die mit ihrem Vater Jakob und ihren Familien auch nach Ägypten gekommen waren. Ruben und Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Ascher. Zusammen waren es 70 Personen, die alle von Jakob abstammten. Josef war schon vorher nach Ägypten gekommen. Dann starben Josef und seine Brüder auch. Von ihren Zeitgenossen lebte niemand mehr, aber die Israeliten waren fruchtbar und vermehrten sich und wurden überaus stark. Das Land füllte sich mit ihnen. Manchmal, wenn man eine TV-Serie schaut, dann kommt am Anfang so ein paar Sequenzen aus den Serien davor und dann heißt es so, was bisher geschah in, weiß ich nicht, welche Serien ihr schaut, aber was bisher geschah in. Und das ist quasi, was der Autor vom Buch Exodus hier macht. Er erzählt uns sozusagen das, was vorher passiert ist und sagt, das hier ist eine Fortsetzungsgeschichte von dem, was wir im ersten Buch Mose gelesen haben, was dort passiert ist. Gott schreibt seine Geschichte jetzt weiter mit diesen Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wir sehen das am Ende vom ersten Buch Mose. Dieses Buch endet damit, dass die Großfamilie Jakobs nach Ägypten zieht. Zum Beispiel lesen wir das in 1. Mose 46, schreibt oder heißt es da, insgesamt waren 70 Personen von der Familie Jakobs nach Ägypten gekommen. Und dann wird das eigentlich hier genau am Anfang vom Buch Exodus wiederholt. Zusammen waren es 70 Personen, die alle von Jakob abstammten. Also der Autor will uns deutlich machen, das ist jetzt das, was mit Jakob und seinen Nachfahren passiert, wie diese Geschichte weitergeht. Und wenn er uns quasi diese ganzen Namen in Erinnerung ruft, dann sagt Gott oder der Autor sagt damit, das ist jetzt nicht irgendeine Geschichte von Menschen, die in Not waren und befreit wurden, sondern das ist die Geschichte von der Familie, mit der Gott einen Bund eingegangen ist und ihnen besondere Verheißungen gegeben hat. Zum Beispiel sehen wir das in 1. Buch Mose Kapitel 12, wo Abraham, dem Großvater von Jakob, von Gott gesagt wird, ich will dich zu einer großen Nation werden lassen, ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen, du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen, alle Geschlechter der Erde werden durch dich gesegnet sein. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, diese besondere Verheißung, und dann lesen hier in Vers 7 im 2. Buch Mose, dass die Israeliten fruchtbar waren und sich vermehrten und überaus stark wurden und das Land sich von ihnen füllte, dann erkennen wir den ersten Hinweis darauf, dass Gott dabei ist, seine Verheißung zu erfüllen. Gott ist treu gegenüber seinen Verheißungen. Aber schon ab dem nächsten Vers, ab Vers 8, sehen wir, wie sich das Blatt für Gottes Volk wendet. Und wir lesen da, da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der nichts mehr von Josef wusste. Er sagte zu seinen Leuten, passt auf, das Volk der Israeliten ist zahlreicher und stärker als wir. Wir müssen geschickt gegen sie vorgehen, damit sie nicht noch stärker werden, sonst laufen sie in einem Krieg womöglich zu unseren Feinden über und kämpfen gegen uns und ziehen dann aus dem Land weg. Was dann folgt, ist eine Zeit der Unterdrückung, eine Zeit der Zwangsarbeit und damit eine Zeit des tiefen Leides für die Israeliten. Und wenn wir das lesen, diese ersten Verse aus dem Buch Exodus, dann hören wir hier quasi ein Echo aus 1. Mose 3. In 1. Mose 3 hatte Gott zu der Schlange gesagt, ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Samen oder deiner Nachkommenschaft und ihrem Samen und ihrer Nachkommenschaft. Dieser König, der hier auftritt und es dem Volk Gottes schwer macht, er ist quasi, so sollen wir das verstehen, ein Repräsentant dieses Samens der Schlange, während Israel und die Kinder Israels die Repräsentanten des Samens der Frau sind, aus 1. Mose 3. Und hier sehen wir etwas von dieser Feindschaft, die sich entfaltet. Aber erstaunlicherweise, beziehungsweise eigentlich nicht erstaunlicherweise, geht Pharaos Plan überhaupt nicht auf. Anstatt die Zahl der Israeliten zu verringern, wurden sie noch zahlreicher, lesen wir dann. Egal, welches Mittel der Pharao einsetzt, er schafft es nicht, Israel klein zu kriegen. Ihm gelingt es nicht. Wir lesen in Vers 13 davon, dass sie zu Sklavendiensten gezwungen wurden. Wir lesen in Vers 14 davon, dass die Ägypter den Israeliten das Leben bitter machten durch Schwerstarbeit und harte Feldarbeit. Und dann, manche von euch kennen vielleicht die Geschichte, in Vers 15 versucht der Pharao noch eine Strategie. Er will die Hebammen dazu gebrauchen, die hebräischen Jungen aus der Welt zu schaffen. Sie sollen, wenn ein hebräischer Junge geboren wird, diesen sofort töten. Aber Pharao hat seine Rechnung nicht mit Pua und Schifra, diesen zwei Hebammen, gemacht. Sie waren eigentlich ganz gewöhnliche Menschen wie du und ich. Und das ist für uns ermutigend. Sie waren nicht irgendwie besonders. Und doch gebrauchte Gott ihren mutigen Glauben, um das Leben dieser unschuldigen Kinder zu bewahren und auch so die Nachkommenschaft der Frau zu bewahren. Pua und Schifra sind deshalb als Heldinnen in die Geschichte eingegangen. Und es ist nur ein kleines Detail, aber hier werden diese Namen gesagt, Pua und Schifra, aber der Name des Pharaos wird uns überhaupt nicht genannt. Und damit will der Autor von Exodus uns deutlich machen, wer in dieser Geschichte eigentlich wirklich wichtig ist. Es sind nicht die großen Herrscher, sondern es sind die, die mutig zu ihrem Gott stehen und so sich Gottes Plan weiter entfalten lässt. Und wir lesen dann, wie ihnen dieses wunderbare Zeugnis ausgestellt wird, aber die Hebammen fürchteten Gott und befolgten den Befehl des ägyptischen Königs nicht. Sie ließen die Jungen am Leben. Für sie stand Gott über dem ägyptischen König. Dass sie Gott fürchteten, heißt nicht, dass sie Angst vor Gott hatten, sondern Vielmehr, dass es ihnen wichtiger war, Gott zu gefallen, als anderen Menschen zu gefallen, als das zu tun, was andere Menschen von ihnen wollten. Sie wollten sich lieber von Gott gebrauchen lassen, Gutes zu tun, als sich von Pharao instrumentalisieren zu lassen, Böses zu tun. Und der Glaube dieser Frauen dient natürlich uns als eine Inspiration, auch für Gott aufzustehen, als Inspiration, als Mutmacher, das Richtige zu tun, selbst dann, wenn das, was wir tun müssen, in unserer Zeit unpopulär ist. Aber als Kinder Gottes sind wir herausgerufen, einen anderen Maßstab zu haben als das, was Menschen von uns erwarten. Wir leben oder wir versuchen, nach dem Grundsatz zu leben, dass wir das tun, was Gott von uns will, selbst wenn uns das etwas kostet, selbst wenn uns das möglicherweise viel abverlangt, zu Gott zu stehen und zu seinem Wort. Die Kraft, das Richtige zu tun und, wenn man so will, für Gott aufzustehen, kommt dabei nicht von uns selbst. Sie kommt nicht aus uns selbst heraus, sondern sie kommt aus der Glaubensgewissheit, dass Gott auf unserer Seite ist. Wir lesen am Ende von Kapitel 1 dann von einem letzten verzweifelten Versuch des Pharaos, die Zahl der Israeliten doch noch zu dezimieren. Er ruft dann, und das ist wirklich jetzt eine Steigerung dieser Gewalt, er ruft dann das ganze ägyptische Volk auf. Vorher waren es nur die Hebammen, jetzt das ganze ägyptische Volk hetzt er quasi gegen die Israeliten auf und sagt zu ihnen: Werft jeden Jungen, der den Hebräern geboren wird, in den Nil. Und dieses erste Kapitel liest sich ein bisschen so wie ein Schlagabtausch zwischen Gott und dem Pharao. Aber weil wir diese Verheißungen aus 1. Mose 12 kennen, wissen wir schon jetzt, dass das, was Pharao vorhat, nicht gut für ihn ausgehen wird. Denn Gott ist fest entschlossen. Er hat es verheißen, diese eine Familie Abrahams, diese Segenslinie zu bewahren, weil eines Tages aus dieser Familie der Messias kommen würde, der Retter der Welt, der alle Völker segnen würde und durch den diese Schlange endgültig besiegt wird. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Gottes Kinder in dieser Welt nicht immun gegen Schmerz und Leid sind. Das sehen wir auch in diesem ersten Kapitel von Exodus. Vielleicht denken wir manchmal, dass es so sein müsste, dass die zu Gott gehören, vor all dem geschützt werden, was uns Schlimmes passieren kann, vor schlimmen Schicksalsschlägen bewahrt bleiben müssten. Aber hier in 2. Mose 1 sehen wir, dass es nicht so ist. Wir stellen fest, Gott lässt es zu, dass seine Kinder leiden. Er lässt es hier zu, dass seine Kinder versklavt wurden. Er lässt es zu, dass sie unterdrückt wurden von einem Tyrannen. Er lässt es zu, dass ihre Söhne in den Nil geworfen werden. Er lässt es zu, dass sie sich Tag für Tag mit Fragen quälen wie: Gott, wo bist du? Was tust du hier? Warum das Ganze hier? Wie lange soll das noch gehen? Und ich bin mir sicher, wir kennen diese Fragen auch in unserem Leben. Manchmal ist es ja so, dass unser Leiden quasi die Folge unserer eigenen Torheit ist oder unserer eigenen Sünde. Dann gibt es einen logischen Zusammenhang zwischen der Ursache und der Wirkung. Zum Beispiel, mir ist kein besseres Beispiel eingefallen, aber der ehemalige Bayern-Boss Uli Hoeneß hat im großen Stil Steuern hinterzogen. Er hatte mehrere Millionen Steuern hinterzogen und tatsächlich musste er dann, nicht lange, aber er musste ins Gefängnis. Und da kann man dann sagen, also ich weiß nicht, ob das jetzt gemein ist, ich habe da relativ wenig Mitleid mit ihm, aber das ist selbstverschuldetes Leiden. So, ne? Er erkennt die Gesetze, er hinterzieht die Steuern, er wird verurteilt und muss ins Gefängnis. Da gibt es eine Erklärung dafür, warum er leiden muss. Aber das ist nicht die Art von Leid, die hier die Israeliten erlebten. Es gab keine offensichtliche Sünde, es gab keine offensichtliche Torheit, die dazu geführt hat, dass sie versklavt wurden. Gott hatte ihnen gesagt, und das ist vielleicht sogar ihr einziger Trost in dieser Situation, dass sie nach Ägypten gehen sollten. In 1. Mose 46, Vers 3 und 4 sagt Gott zu Jakob: Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Hab keine Angst, nach Ägypten zu ziehen, denn ich lasse dich dort zu einem großen Volk werden. Ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten und werde dich auch wieder hier heraufbringen. Und zum anderen, wie wir vorhin schon in der Lesung gehört hatten, hatte Gott schon Abraham angekündigt, dass seine Nachfahren in einem fremden Land versklavt werden würden. Er hatte es schon vorausgesagt, aber er hatte auch gesagt, dieses Leiden hat eine Frist, 400 Jahre. Und nach 400 Jahren würde er sein Volk wieder befreien. Sie wussten, also zumindest in der Theorie, ich weiß nicht, ob sie das jeden Tag, Tag für Tag wussten, aber sie wussten eigentlich, dass die Situation Gott nicht aus der Hand geglitten war. Dass alles eigentlich nach Gottes Plan verlief. Aber trotzdem hatten sie keine Antwort auf die so oft drängende Frage nach dem Warum. Warum mussten sie auf diese Weise leiden? Und wir haben auch oft nicht eine Antwort auf diese Frage. Jemand hat es so gesagt, Erfahrungen ohne Erklärung, Leiden ohne Sinn, Anfeindungen ohne Schutz. So wird das Leben für das irdische Volk Gottes immer erscheinen. Leiden und oft unerklärliches Leiden ist Teil auch unseres Lebens als Kinder Gottes in dieser Welt. Ich habe keine Erklärung dafür, warum eine junge Mutter aus unserer früheren Gemeinde ihren Ehemann und den Vater ihrer gemeinsamen einjährigen Tochter ganz plötzlich verloren hat. Ich habe keine Erklärung, warum. Oder warum die Teenagerkinder eines von uns befreundeten Ehepaars auf solche Abwege geraten sind, dass die Eltern voller Verzweiflung, voller Sorge, voller Scham sind. Ich habe keine Erklärung darum, warum auch aus unserer Mitte manche von uns an dunklen Gedankenspiralen und Depressionen leiden. Aber was wir haben als Kinder Gottes, ist vielleicht keine Erklärung, aber wir haben einen Gott, der uns niemals vergisst und der seine Verheißungen an uns zu seiner Zeit erfüllen wird. Wir springen mal zum Ende von Kapitel 2. Es begab sich dann während jener langen Zeit, dass der König von Ägypten starb. Die Israeliten stöhnten unter der Zwangsarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Schreien wegen der Arbeit drang zu Gott. Gott hörte ihr Stöhnen und dachte an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Gott sah also nach den Israeliten und kümmerte sich um sie. Das ist ein quasi erklärender Kommentar, den hier der Autor einfügt. Er tritt so ein bisschen aus der Geschichte heraus und spricht jetzt auf direktere Weise zu uns, seinen Lesern. Die Israeliten hatten von dem, was hier steht, keine schriftliche Mitteilung von Gott bekommen. Gott hat ihnen das nicht schon in der Situation aufgeschrieben und gesagt, okay, keine Sorge, ich denke an euch, ich höre eure Gebete, ich kümmere mich um euch. Wir können das lesen. Die ersten Leser des Buches konnten das lesen, aber die Israeliten wussten das nicht. Ihre Situation sah immer noch gleich aus, immer noch hoffnungslos aus. Sie schrien zu Gott um Hilfe, aber es schien überhaupt nichts zu passieren. Der Himmel blieb stumm, so schien es zumindest für sie. Aber während dieser ganzen Zeit, und auf diese Spur möchte uns der Autor jetzt bringen, hörte Gott die Wehklagen seines Volkes. Er hatte seine Verheißung und seinen Bund nicht vergessen. Er sah nach den Israeliten und er kümmerte sich um sie. Auch wenn sich in ihren Umständen Jahr für Jahr, viele Jahre nicht spürbar etwas verändert hat, war Gott schon dabei, ihre Befreiung vorzubereiten und an ihrer Befreiung zu arbeiten, aber eben auf seine Weise und nach seinem Zeitplan. Gott war über diese Jahre, wo sie zu Gott schrien, schon dabei, ihren Retter vorzubereiten. Aber von der Geburt dieses Retters bis zum Auszug aus Ägypten vergingen 80 Jahre. 80 lange Jahre, in denen die Israeliten weiter versklavt waren und weiter schweres Leid ertragen mussten. In Kapitel 2 erfahren wir, wie Gott dann den Retter seines Volkes auf den Weg brachte. Kapitel 1 endete mit dieser Anordnung, alle Söhne der Israeliten in den Nil zu werfen. Und dann direkt am Anfang des nächsten Kapitels, in Kapitel 2, lesen wir von der Geburt eines solchen Sohnes Israels. Und tatsächlich wird der kleine Junge auch in den Nil geworfen, aber erst nachdem seine mutige Mutter ihn 3 Monate lang verborgen gehalten hat und ihn dann sicher verpackt in ein kleines Boot aus Papyrus gelegt hat. Und wenn ich Boot sage, dann meine ich Boot, denn das Wort, was hier für Kästchen verwendet wird, taucht nur 2-mal im Alten Testament auf. Und vielleicht fällt uns das nicht auf, weil wir die Bibel nicht in Hebräisch lesen, aber diejenigen, die das am Anfang gelesen haben, auf Hebräisch, denen ist das sofort aufgefallen, weil es ein ganz außergewöhnliches Wort ist und das Wort, was hier vorkommt, Kästchen oder auch Arche, erinnerte sie daran, was Gott schon einmal getan hat, durch ein Boot. Er rettete Noah und seine Familie durch ein Kästchen, durch eine Arche. Auch wenn es hier nicht explizit gesagt wird, können wir doch klar und deutlich erkennen, dass Gott seine Finger im Spiel hat bei der Bewahrung dieses Babys. Und dann passiert etwas, was man manchmal vielleicht als Ironie des Schicksals bezeichnen würde. Also mir gefällt das, ich finde das richtig, richtig cool. Nur wir wissen natürlich, dass es nicht die Ironie des Schicksals gibt, sondern dass alle Schicksale von Gott sorgfältig eingefädelt sind. Es ist dann niemand Geringeres als die Tochter von dem Mann, der angeordnet hat, alle hebräischen Babys zu töten, die dieses ausgesetzte Baby findet. Und im Gegensatz zu ihrem Vater Mitleid empfindet mit diesem Kind und dem Kind das Leben rettet. Obwohl es ein hebräisches Kind war und ihr eigener Vater angeordnet hatte, alle hebräischen Kinder in den Nil zu werfen. Und dann gebraucht Gott auch noch die bodenlose, fast unverschämte Kühnheit der älteren Schwester, die dann mutig da zu der Pharaostochter hinspaziert und vorschlägt, eine geeignete Pflegemutter für dieses Findelkind zu besorgen und ihr Moses eigene Mutter präsentiert, die dann vom Pharao dafür bezahlt wird, den zu stehen und den großzuziehen, der eines Tages dem Pharao entgegentreten wird, um die Israeliten zu befreien. Das ist die Handschrift Gottes, wie er Geschichte schreibt, wie er die Pläne der Mächtigen vereitelt und durch das Niedrige und Schwache seine Rettung bringt. Der Name dieses Kindes, Mose, bedeutet so viel wie aus dem Wasser gezogen. Und das beschreibt nicht nur sein eigenes Schicksal als Kleinkind, sondern es ist schon ein prophetisches Wort, was Gott eines Tages durch ihn tun wird. Er wird die Kinder Israels trockenen Fußes durch das Wassergrab des Schilfmeers hindurchführen und sie aus dem Wasser ziehen. Im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 7, Vers 22, lernen wir, dass Mose, bis er 40 Jahre alt war, am Hof des Pharaos war und dort, wie es da heißt, eine umfassende ägyptische Ausbildung erhielt und sich durch seine Worte und Taten auszeichnete. Aber dann fasste er den Entschluss, sich nach seinen Brüdern und Schwestern, den Israeliten, umzusehen. Das ist etwas Wunderbares, was wir hier über Mose lernen. Er identifizierte sich mit seinen Brüdern und Schwestern. Er bleibt nicht am Hof des Pharaos, wo er ein Leben in Luxus hätte haben können. Mit all den Reichtümern und all den Vorzügen eines Königssohns hätte er haben können. Aber dann in Hebräer 11 lesen wir, aufgrund des Glaubens wollte Mose, als er herangewachsen war, nicht mehr Sohn der Pharao-Tochter sich nennen lassen. Lieber wollte er mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Wie Christus setzte er sich der Schande aus und hielt das für einen größeren Wert als die Schätze Ägyptens, denn er hatte die künftige Belohnung im Blick. Das heißt, Mose wollte lieber mit seinem Volk sein, was für ihn Leiden bedeutete, mit ihnen misshandelt zu werden, als ohne sein Volk zu sein, wodurch er sich das Leiden gespart hätte. Wenn wir als Christen das Alte Testament lesen, dann lesen wir das Alte Testament immer durch die Brille des Neuen Testaments. Das hat Jesus uns beigebracht, als er am Ende von Lukas Kapitel 24 gesagt hat, dass die ganze Schrift von Jesus Christus, dem Messias, spricht. Die ganze Schrift spricht und zeugt von Jesus Christus. Nicht nur das Neue Testament, die ganze Schrift, auch das Alte Testament. Also wenn wir davon lesen, wie Mose, der Retter seines Volkes, auf wundersame Weise von diesem Todesedikt des ägyptischen tyrannischen Königs gerettet wird, dann können wir nicht anders, als an eine Geschichte aus dem Neuen Testament zu denken. An welche? An Matthäus 2, wo ein anderes Kleinkind auch von dem Todesedikt eines tyrannischen Königs auf wundersame Weise gerettet wird. Jesus widerfährt das Gleiche wie Mose. Auch er wird gerettet von einem Edikt des Königs. Und er ist der endgültige Retter seines Volkes. Oder wenn wir in Exodus 2 lesen, wie Mose sich mit seinem Volk in ihrem Leiden identifiziert und als ihr Befreier zu ihnen kommt, dann verstehen wir, dass Mose mehr für uns ist als ein Glaubensvorbild. Er ist, wie es das Neue Testament, ein Schatten Christi. Mose, hat jemand gesagt, ist ein Mann des Glaubens, aber er ist auch ein Bild für den Gegenstand dieses Glaubens, nämlich Jesus Christus. Er ist in vielen Punkten wie Christus und weist so über sich selbst hinaus auf den hin, der eines Tages als der wahre Befreier seines Volkes kommen würde, der die Schätze des Himmels hinter sich gelassen hat, alle seine Privilegien, um sich mit uns zu identifizieren, uns seine Brüder und Schwestern zu nennen, in unser Leid zu kommen, unser Leid auf sich zu nehmen und uns so zu befreien. In Römer 15, Vers 3 lesen wir, auch Christus, der Messias, hat nicht für sich selbst gelebt, sondern so, wie es in der Schrift heißt. Und wenn sie dich beschimpfen, trifft es mich. Das ist die Art von Identifikation, die Christus gewählt hat, die Mose gewählt hat, dass sie in dieses Leid ihres Volkes hineingegangen sind, um ihr Befreier zu werden. Aber dass Mose sich mit seinem Volksgenossen identifiziert, scheint hier in 2. Mose 2 in einem Debakel zu enden. Er wird, das lesen wir dann, Zeuge davon, wie ein Ägypter einen seiner Stammesbrüder misshandelt. Er sieht das, worauf Mose ihn totschlägt und im Sand verbuddelt. Die ganze Geschichte fliegt auf und Mose muss erstmal nach Midian fliehen in die Wüste. Er heiratet dort, er bekommt dort Kinder, aber so wie an dem Namen seines Sohnes Gersom deutlich wird, sah er sich weiter als ein Gast in einem fremden Land. Er schien zu wissen, dass seine Heimat er noch nicht gefunden hatte, dass eine wichtige Reise noch vor ihm stand und er sehnte sich immer noch nach seinem wahren Heimatland. Und nochmal, das, was für uns vielleicht wie ein unnötiger Umweg von weiteren 40 Jahren aussieht, entspricht wieder genau Gottes Zeitplan. Denn einerseits war die Befreiung Israels, das haben wir vorhin in dem Text gehört, den Scott gelesen hat, die Befreiung Israels war zugleich auch das Gericht über die Ägypter. Und ihre Zeit war noch nicht gekommen, die Zeit für ihr Gericht war noch nicht reif. Und andererseits war Mose auch noch nicht reif für die Aufgabe, die Gott für ihn vorgesehen hatte. Bevor Gott ihn als Hirten seines Volkes auf eine 40-jährige Wüstenwanderung schickte, ließ er ihn zunächst selber 40 Jahre lang Hirte in der Wüste Midian sein. Es sieht also so aus, als hatte Gott für Mose nicht nur die ausgezeichnete Ausbildung am ägyptischen Hof vorgesehen, sondern auch die Ausbildung zum Hirten, damit er zu Gottes Zeitpunkt bereit war für Gottes Berufung in seinem Leben. Was wir hier lernen, ist also dies. Manchmal müssen wir auf Gottes Rettung warten. Die Israeliten mussten darauf warten und auch wir müssen darauf warten. Auch wenn Jesus Christus, der endgültige Retter und Befreier seines Volkes, schon gekommen ist, warten wir noch darauf. Wir warten noch auf den Zeitpunkt, wo er noch einmal kommt und alle, die an ihn glauben, in das verheißene Land des neuen Himmels und der neuen Erde führen wird. Und in der Zwischenzeit kann es auch uns manchmal so vorkommen, dass Gott uns vergessen hat, dass er uns nicht sieht, dass er unsere Gebete nicht hört. Aber es ist nicht wahr, es scheint nur so. Und so hat Exodus 1 und 2 für uns eine absolut relevante, aber zugleich auch herausfordernde Botschaft. Auch wir müssen den Kampf kämpfen, Gott zu vertrauen, dass er seine Verheißung gegenüber uns erfüllt, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Und ich möchte dich ermutigen, erinnere dich daran und erinnere deine Glaubensgeschwister daran, ganz besonders wenn du oder wenn sie durch dunkle Täler gehen müssen. Gott hat nicht verheißen, dass wir nicht leiden würden. Aber er hat verheißen, dass wir eines Tages bei ihm sein werden, an einem sorgenfreien Ort, wo es kein Leid mehr geben wird. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für deine wunderbaren Verheißungen. Danke, dass du uns diese kostbare Verheißung gegeben hast, dass wir eines Tages bei dir sein werden, im neuen Himmel und in der neuen Erde. Das ist das Ziel, auf das wir zulaufen. Das ist die Verheißung, dessen Erfüllung auch wir heute erwarten. Und wir wollen dich bitten, dass wir im Glauben leben und nicht im Schauen. Manchmal denken wir, du hast uns verlassen, du hast uns vergessen, du hörst uns nicht, du siehst uns nicht. Aber all das ist nicht wahr. Wir lesen hier und wir hören davon, dass du die ganze Zeit an dein Volk denkst und uns nicht im Stich lässt, auch wenn es vielleicht manchmal so scheint oder unsere Gefühle uns das einreden. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir auf deine Verheißungen vertrauen. Du hast es gesagt und du wirst es tun. Und so hilf uns zu glauben und stärke du uns dafür. Amen.